Ich glaube, das ist für alle deutschen 100-Meter-Sprinter wirklich ein historischer Tag. Denn international ist die 10-Sekunden-Schallmauer schon vor vielen Jahrzehnten geknackt worden. Auch viele Länder um Deutschland herum haben diese Schallmauer durchbrochen. Und bei uns war es ja auch in den letzten Jahren immer so, dass wir sehr, sehr viele Sprinter hatten, die das Potenzial dazu hatten, unter 10 Sekunden bei regulären Bedingungen zu laufen.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann herzlich willkommen, Lynn.
Hallo, Benni.
Ja, es freut mich, dass wir uns hier an diesem frühen Nachmittag nach den deutschen 124. deutschen Meisterschaften zusammengeschaltet haben. Es war aus meiner Sicht ein unglaublich aufregendes Wochenende. Zum einen wegen der äußeren Bedingungen, der Samstag strahlender Sonnenschein, perfekte Bedingungen, insbesondere für die Sprint- und Sprungdisziplinen mit 30 Grad. Und dann am Sonntag das komplette Gegenteil. Es gab, glaube ich, auch am Sonntag noch eine Unwetterwarnung, 18 Grad, 20 Grad, Dauerregen und auch dementsprechend insbesondere im Wurf- und Sprungbereich sehr, sehr herausfordernde Bedingungen. Aber neben diesen äußeren Faktoren gab es aus meiner Sicht noch ein extrem spannendes und herausragendes 100-Meter-Finale der Männer, was ich unter der Überschrift historisch zusammenfassen würde. Aber Lynn, ich glaube, darüber sprechen wir später nochmal. Aber bevor wir damit einsteigen, Lynn, was gibt's bei dir so Neues?
Jede Menge. Also ich stecke gerade tatsächlich mittendrin in der Klausurvorbereitung und parallel stehen natürlich auch bald die deutschen Jugendmeisterschaften an, wo ich 3 Tage dabei sein darf, wieder am Mikrofon des Livestreams, und ich versuche gerade irgendwie parallel beides vorzubereiten. Ich wäre natürlich super gern dabei gewesen bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, aber zeitlich ging sich das für mich leider überhaupt nicht aus.
Aber ich sag mal, auch über die Fernsehbilder kann man auch immer sehr, sehr viel mitbekommen, teilweise sogar mehr als im Stadion, weil man auch nochmal näher einfach an den Rennen und den Wurfdisziplinen, Sprungdisziplinen dran ist.
Absolut, genauso habe ich es gemacht. Ich hatte dann einen Laptop auf mit meiner Klausurvorbereitung und allem, was ich dafür brauche, und dann noch nebendran das Tablet, um eben die Leichtathletik-DM zu verfolgen. So ging es auch.
Also Multitasking ist für dich kein Fremdwort?
Ja, ganz genau.
Wie viele Tasks parallel sind machbar?
Boah, schon so einige, ich weiß nicht, mal gucken. Ich will es nicht ausreizen. Ich weiß ja, dass man damit auch irgendwie sich selbst die Leistung nimmt. Also besser auf eine Sache konzentrieren, sagt die Kognitionswissenschaft, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es klappt.
Ich kann das auch gar nicht. Also 2 Sachen sind bei mir schon, also dann gehen 2 Sachen auch schief.
Okay, jetzt konzentrieren wir uns auf eine Sache auf dem Podcast, das kriegen wir hin.
Genau, und ich habe es eben schon angesprochen, die 124. deutschen Leichtathletikmeisterschaften im Freien, diesmal aus Braunschweig, aus dem Eintrachtstadion, da eine blaue Bahn dort verlegt, ein sehr, sehr schönes Stadion. Und die äußeren Bedingungen waren da am ersten Wettkampftag auch wirklich, also zumindest aus Sprintersicht und auch aus der Sicht wahrscheinlich der Sprungdisziplin hervorragend mit, ja, ich glaube, es waren um die 30 Grad, relativ wenig Wind, also das perfekte Sprintwetter oder Wetter für alle schnellkräftigen Disziplinen. Beziehungsweise eigentlich muss man ja nochmal einen Tag vorspulen, denn tatsächlich haben sie ja schon am Freitagabend dieses Jahr stattgefunden, und zwar um 19.10 Uhr gab es den Startschuss über die 5000 Meter der Frauen. Len, wie sah es denn da aus?
Ja, wir kennen das ja schon von den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig, dass eine Disziplin meistens so am allerersten Tag schon ein bisschen ausgelagert wird. Damals war es Kugelstoßen, jetzt diesen deutschen Meisterschaften die 5000 Meter. Und es gab tatsächlich freien Eintritt. Deshalb war auch das Stadion schon ganz gut besucht, würde ich meinen, für ein 5000 Meter Finale, das ja ausgelagert worden ist. Los ging's, wie du gesagt hast, mit den Frauen. Und da mussten wir direkt schon auf einige der Top-Favoritinnen leider verzichten. Zum Beispiel Alina Reh für den SSV Ulm. Die hatte ja schon vor 2 Monaten bekannt gegeben, dass es leider nicht möglich sein wird für sie bei den Olympischen Spielen irgendwie am Start zu sein. Der Tritt in die Achillessehne letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften in Kassel hat sie irgendwie völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, sagt sie immer selbst im Interview. Also erst hatte sie Probleme eben dann mit der Achillessehne aufgrund dieses Tritts, hat dann weiter trainiert, dann kamen Knieprobleme dazu, wieder versucht ins Training einzusteigen, dann eben Ermüdungsbruch im Dezember und das ohne irgendwie große Trainingsumfänge zu absolvieren. Und sie meinte letzten Endes, wahrscheinlich war der Druck dahinter, sich zu qualifizieren für Olympische Spiele, einfach viel zu groß. Also auf sie mussten wir verzichten, ganz genauso wie Konstanze Klosterhalfen für den TSV Bayern 04 Leverkusen. Die hatte ja als Titelverteidigerin schon die Europameisterschaften in Rom abgesagt. Und ja, diese Virusinfektion, die sie da anscheinend ausbremst, die zieht sich irgendwie weiter durch ihre Saison durch. Die hat sie wirklich fest im Griff, und deshalb folgte dann auch die Absage für die deutschen Meisterschaften, dementsprechend auch keine Teilnahme an Olympia. Dann konzentrieren wir uns jetzt aber mal auf die Athletinnen, die wirklich dabei waren. Der Sieg Tatsächlich ein Doppelsieg ging an die LAV-Stadtwerke Tübingen. Hanna Klein gewann den 5000 Meter Lauf in 15 Minuten 11,83, unterstrich noch ein weiteres Mal ihre starke Form, irgendwie, die sie schon in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt hatte. Sie war ja schon unter der 15-Minuten-Marke einmal geblieben in dieser Saison und Zweitplatzierte wurde dann Eva Dieterich in 15 Minuten 30 und Dritte Platzierte Svenja Pingpong von Hannover Athletics in 16,05.
Und wie sah es denn dann bei den Männern aus? Da gab es ja im letzten Jahr ein wirklich spannendes Finale. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das war gerade auch für die 5000 Meter ein Wimpernschlagfinale. Mhm. In diesem Jahr eine ähnliche Situation oder wurden dieses Jahr die Karten komplett neu gemischt?
Ich würde sagen, die Karten wurden neu gemischt, aber natürlich haben wir diesem 5000 Meter Finale der Männer ja schon entgegengefiebert. Auf dem ersten Kilometer hat sich da Jonathan Dahlke wirklich ganz selbstlos ums Tempo bemüht und da war auch vorher die Absprache, alle versuchen nochmal gemeinsam irgendwie ein schnelles Rennen da zu laufen mit all denjenigen, die eben in diesem Jahr schon schnell unterwegs waren und die auch nochmal versuchen, wichtige Punkte zu sammeln für das Ranking. Und ja, unter anderem Max Torwitt war mit dabei, der musste leider danach zwei Runden schon aussteigen, hatte da muskuläre Probleme in der Wade und das war mehr Humpeln als Laufen. Und nach der Führungsarbeit, ja, hat dann Jonathan Dahlke Sam Parsons die Führung übergeben. Der hat wirklich die Flucht nach vorne gesucht, da direkt so eine richtig große Lücke aufgerissen. Die konnte aber im Laufe des Rennens dann geschlossen werden vom Titelverteidiger von Florian Bremm, der für die LSC Höchstadt Aisch läuft. Und der konnte alle anderen da irgendwie im Griff behalten. Also auf den letzten Runde ging er dann vorbei an Sam Parsons und überholte ihn da mit einem wahnsinnigen Tempo. Und dann kam da auch wirklich niemand mehr ran. Auf der Schlussgeraden konnte Nils Vogt noch mit 13,41 die Silbermedaille klarmachen vor Aaron Bienenfeld und Sam Parsons musste sich dann leider mit dem vierten Rang zufrieden geben, musste da richtig federn lassen auf der letzten Runde.
Da könnte ich mir ja auch vorstellen, Florian Bremm gehört ja auch zu der YouTube-Instagram-Crew von Running Gags, dass man da in den kommenden Tagen auch noch das eine oder andere Video oder eine Zusammenfassung zu diesem Finale bekommt. Werden wir natürlich auch mit in die Shownotes packen.
Ganz, ganz sicher. Ich bin mir auch sicher, dass da einiges kommen wird.
Dann war es das aber tatsächlich auch schon für den Freitagabend. Weiter ging es dann am Samstag 12.05 Uhr mit dem Finale im Speerwurf der Männer. Wie sah es denn da aus? Also Julian Weber war mit Sicherheit einer der Favoriten und Max Dehning, der in diesem Jahr auch schon sehr, sehr stark am Start war. Aber Lynn, erzähl mal, wie es dann tatsächlich ausging.
Ja, du sprichst da schon zwei Athleten an, die auf jeden Fall auf dem Treppchen gelandet sind. Allen voran Julian Weber vom USC Mainz mit 86,63 Metern. Vor drei Jahren hatte er ja schon an gleicher Stelle seinen ersten DM-Titel gewonnen, also ebenfalls in Braunschweig bei den Deutschen Meisterschaften. Und auch dieses Jahr war es der Fall. Ganz souverän mit 10 Metern Vorsprung. 6 sehr, sehr konstante Versuche hatte da geworfen. Alles so zwischen 82, 86 Metern. Und tatsächlich hätte jeder seiner Würfe auch für den DM-Titel gereicht, also mehr als verdient hier gewonnen. Zweitplatzierter Thomas Röhler vom LC Jena mit 76,84 Metern. Der hatte wirklich so die gesamte Meisterschaft über irgendwie immer ein Lächeln im Gesicht. Es war richtig schön zu sehen, dass er da scheinbar wieder richtig in den Wettkampf reingekommen ist und sich einfach freut, da wieder mit Spaß im Wettkampfgeschehen zurück zu sein. Und drittplatzierter dann Max Dehning, wie du angesprochen hast, vom TSV Bayern 04 Leverkusen mit 75,70 Metern. Der hatte ja bei der Deutschen Meisterschaft im Winterwurf richtig einen rausgehauen mit 90,20 Metern. Hat er wahnsinnig überrascht. Letztes Jahr erinnere ich mich noch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock, da hatte er sein Ziel ausgegeben, über 80 Meter werfen zu wollen. Er kam ja aus einer langen Verletzung und dann einfach mit über 90 Metern hat er wirklich überzeugt. Seitdem ist er leider nicht mehr an diese Weiten rangekommen, dümpelt er eher so bei Mitte 70 rum und auch bei der Teilnahme in Rom blieb er eher so hinter seinen Erwartungen. Er ist zwar ins Finale gekommen, aber dort eben auch nur mit 76,16 Metern. Ja, das stimmt ihn, glaube ich, nicht so ganz zufrieden, aber wir dürfen gespannt sein, auch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Jetzt am nächsten Wochenende wird er wieder mit dabei sein. Das Diskuswurf-Finale der Frauen und ich verfolge ja den Diskuswurf diese Saison schon ein bisschen mehr, weil ich auch bei Sky's the Limit in Wiesbaden mit dabei war, dem Wurfmeeting, wo einige der Olympianormen geknackt worden sind. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte diese Disziplin unbedingt vorbereiten und auch vorstellen. Das war nämlich eins der hochdramatischsten Finals dieser deutschen Meisterschaften. Es gibt ja 4 Normerfüllerinnen für die Olympischen Spiele in Paris dieses Jahr, aber eben nur 3 Plätze zu vergeben und natürlich macht es das umso spannender. Erste wurde Christine Pudenz vom SC Potsdam mit 65,93 Metern, neue Saisonbestleistung und damit endlich ganz, ganz sicher die Olympia-Quali klar gemacht. Die war wirklich wahnsinnig erleichtert, das hat man ihr auch angemerkt. Zweite dann Marieke Steinacker vom DSV Bayern 04 Leverkusen mit 64,49 Metern. Nach ihrer schlechten Europameisterschaft mehr oder weniger jetzt endlich wieder 5 Meter weitergeworfen. Die hatte ja eben schon beim Wurfmeeting Sky's the Limit in Wiesbaden mit 67 Metern die Olympia-Quali geknackt. Und in Kombination mit der Silbermedaille darf sie sich jetzt eben berechtigte Hoffnung machen auf eine Nominierung des DLV. Sicher ist es aber erstmal nur für Christine Pudenz. Also soweit ich weiß, nur die GoldmedaillengewinnerInnen mit Olympianormen sind auf jeden Fall durch. Dahinter bleibt es relativ offen. Und Bronze ging dann an Shanice Kraft vom SV Halle mit 62,22 Metern. Das war unser Tableau im Diskuswurf. Jetzt geht's zu den Hürdenfinals der Männer.
Ja, und da bei den 110 Meter Hürden der Männer im Finale war es wirklich eine extrem knappe Entscheidung. Im Kurzsprint kann man immer mal wieder froh sein, dass es ja so genaue Messtechnik gibt und auch das Fotofinish. Denn hier war es wirklich eine tausendste Entscheidung. Denn und am Ende setzte sich Manuel Mordi mit einer Zeit von 13,532 Sekunden hauchdünn vor Tim Eickermann durch, der nach 13,540 Sekunden ins Ziel kam. Also ich glaube, selbst wenn man da vor dem Fotofinish sitzt und das auswertet, muss man auch genau hinschauen, bis dann da das Ergebnis feststeht. Um das Ganze noch zu ergänzen, den dritten Platz in diesem Finale holte sich Martin Vogel.
Und 10 Minuten später ging es ja dann weiter mit dem 100-Meter-Hürden-Finale der Frauen. Wie sah es denn da aus?
Ja, und über die 100-Meter-Hürden bei den Frauen hat man eine überglückliche Siegerin gesehen. Ricarda Lobe hat nämlich nicht nur den deutschen Meistertitel geholt, sie hat auch nach 6 Jahren ihre persönliche Bestleistung eingestellt, denn sie kam nach 12,89 Sekunden ins Ziel. Sie hat ja in den letzten Jahren immer mal wieder mit der einen oder anderen Schwierigkeit zu kämpfen gehabt. Dementsprechend groß war die Freude auch bei ihr, als sie über die Ziellinie kam. Den zweiten Platz sicherte sich Marlene Meyer mit 13,04 Sekunden und die Bronzemedaille holte sich Rosina Schneider vom TV Sulz.
Jetzt werden wir nochmal einen Tick schneller. Wir nehmen die Hürden einmal weg und kommen zu den beiden 100-Meter-Finals. Wenn ich könnte mir vorstellen, das war definitiv eins deiner Highlights und wir hatten es ja am Anfang schon angesprochen. Es war ein historisches Wochenende, aber warum genau?
Ja, ich habe nach den passenden Worten gesucht für dieses 100-Meter-Finale. Historisch, das Wort passt. Meilenstein, würde ich sagen, kommt auch gut hin. Oder so diese Floskel für die Ewigkeit. Weil ich glaube, auch wenn der neue deutsche Rekord von Owen Unser irgendwann gebrochen wird, ist und bleibt er der erste Deutsche, der erstmals unter den 10 Sekunden über die 100 Meter geblieben ist. Und ich glaube, das ist für alle deutschen 100 Meter Sprinter wirklich ein historischer Tag, denn international ist die 10-Sekunden-Schallmauer schon vor vielen Jahren, vielen Jahrzehnten geknackt worden. Auch viele Länder um Deutschland herum haben diese Schallmauer durchbrochen. Und bei uns war es ja auch in den letzten Jahren immer so, dass wir sehr, sehr viele Sprinter hatten, die das Potenzial dazu hatten, unter 10 Sekunden bei regulären Bedingungen zu laufen. Julian Reuß natürlich ganz knapp mit seinem deutschen Rekord 10.01 in Mannheim aus 2016 bei 1,8 Meter Rückenwind damals. Aber auch Lukas Ansapeppra 10.04 in 2022 knapp daran geschrammt. Martin Keller 10.07 2013. Also es gab viele, die einfach ja die Möglichkeit hatten, aber das letzte Hundertstel, die letzten Hundertstel haben dann doch immer gefehlt. Ich glaube auch zum Teil einfach, weil es ein Stück weit eine Kopfsache war. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man in die Nähe dieser magischen 9,99 Sekunden Grenze kommt, dass der Kopf dann doch irgendwann anfängt und man überlegt, okay, das könnte jetzt klappen. Was wäre, wenn ich der erste Deutsche wäre, der so schnell läuft? Und dass man sich dann vielleicht am Ende des Tages ein Stück weit auch irgendwie im Weg steht. Bei Julian Reuß hat man früher irgendwann gemerkt, dass er auch genervt war von den Fragen der Reporter, wenn das mal wieder aufkam, wann laufen sie denn endlich unter 10 Sekunden? Und auch wenn man versucht, diesen Druck von außen von sich fernzuhalten, irgendwo im Hinterkopf ist das dann doch. An diesem Wochenende, an diesem Samstag, kam es dann für mich tatsächlich so ein wenig überraschend. Owen Unser ist ja in der aktuellen Folge oder in der letzten Folge auch Gast bei mir oder bei uns im Podcast gewesen. Er hatte einen ja sehr, sehr schwierigen Winter auch gehabt. Auch die letzte Saison war von Verletzungen geprägt und er ist ja innerhalb von, ich glaube, 4 oder 5 Rennen in das Finale bei den Europameisterschaften gelaufen. Und ich hatte mich ja auch mit ihm in der Folge darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, eigentlich braucht man ja immer so ein paar Rennen in der Saison, um wirklich reinzukommen. Und du bist ja dann schon in Leverkusen extrem schnell gelaufen. Du brauchtest offensichtlich diese Zeit nicht, um diese Zeiten da abzurufen. Jetzt zeigt sich, auch Owen hat ein paar Rennen gebraucht, um in die Saison reinzukommen. Also das, was in Leverkusen und auch in Rom war, war noch so zum Reinkommen. Denn 9,99 Sekunden bei nur 0,5 Meter Rückenwind, das ist schon eine ordentliche Hausnummer und das zeigt einfach sein Potenzial. Und es hat mich mega gefreut. Mich hat hier nichts mehr auf dem Sofa gehalten, als ich das gesehen habe. Und
kannst mir vorstellen.
Auch viele im Stadion, wahrscheinlich alle im Stadion, die TV-Moderatoren, die Kommentatoren vor Ort, haben das Ganze gefeiert, weil ich glaube, ganz Leichtathletik Deutschland hat da ja fast Jahrzehnte drauf gewartet. Ich habe hier auch gerade die Ergebnisliste nochmal auf. Also ist natürlich neue persönliche Bestleistung, ist neuer deutscher Rekord, ist Meeting-Rekord. 9,99 Sekunden vor Joshua Hartmann, der nach 10,06 Sekunden ins Ziel kam, Owen da auch wirklich gefordert hat auf den ersten Metern. Ich glaube, er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass es am Ende so eine extrem schnelle Zeit war. Und dann auf Platz 3 auch sehr stark noch Yannick Wolf mit 10,16 Sekunden. Also die 100 Meter bei den Männern in diesem Jahr, das war wirklich mein absolutes Highlight. Ja, auch nochmal ein kleiner Punkt nach dem 200 Meter Finale in Rom, wo er so ein bisschen auf Joshua Hartmann eingeprügelt wurde, sage ich jetzt mal, auch aufgrund seiner ja ein bisschen außergewöhnlichen Startposition. Die gleiche Startposition für alle, die sich da so ein bisschen über die Situation in Rom, was sich nicht beschwert haben. Er ist, wenn man sich die TV-Bilder anschaut, genau in der gleichen Position jetzt auch wieder gestartet. Sticht von der Haltung ein bisschen raus gegenüber den anderen 100-Meter-Startern. Aber es ist offensichtlich momentan für ihn die beste Position, um gut aus dem Block zu kommen. Und dass es funktioniert hat, hat man bei ihm wirklich auf den ersten 20, 30 Metern gesehen. Also Owen jetzt der Erste unter 10 Sekunden in Deutschland. Aber ich glaube auch, es wird jetzt nicht lange dauern, dass auch der Zweite und vielleicht auch der Dritte erstmals unter 10 Sekunden bleibt. Weil ich glaube, wenn man dann auch so ein Vorbild im eigenen Land hat und sieht, dass es möglich, dass auch so ein Stück weit dieser Druck von einem abfällt. Also wie du hörst, ich bin immer noch geflasht von diesem 100-Meter-Finale und hätte ich auch eine ganze Folge dazu machen können.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da in dieser Saison noch so bei rumkommt. Und es scheint ohne besonders viel Wettkampferfahrung zu gehen, das hat Owen Unser unterstrichen. Bei den Frauen hat eine Sprinterin gewonnen, die jede Menge Wettkampferfahrung hat.
Ja, und das war, ich glaube, wie nicht anders zu erwarten, Gina Lückenkämper. Sie kam nach 11,04 Sekunden in diesem Finale ins Ziel vor Alexandra Burkhardt, die auch eine recht schwierige Saison hatte, ein bisschen mit Problemen zu kämpfen hatte. Season Best 11,26 Sekunden, zeitgleich mit Lisa Marie Quayet, die ebenfalls nach 11,26 Sekunden ins Ziel kam, vor der, ja, Viertplatzierten Sophia Jung, die auch nach 11,26 Sekunden ins Ziel kam. Also da ähnlich wie bei den 110 Meter Hürden der Männer eine Tausendstel-Entscheidung am Ende des Tages. Aber genug von den 100 Meter Finals. Du merkst, ich bin immer noch aufgeregt. Wie sah es denn im Kugelstoßfinale der Männer aus?
Da haben wir einen neuen deutschen Meister, Erik Mayhöfer vom VfL Sindelfingen mit 19,78 Meter im fünften Versuch erst seine persönliche Bestleistung um 3 Zentimeter gesteigert und seinen allerersten DM-Titel eingeheimst. Kam doch ein bisschen überraschend, weil er eben nur als Nummer 3 der deutschen Jahresbestenliste angereist ist. Mit Silber zufrieden geben musste sich Silas Ristel, der deutsche Meister unter dem Hallendach aus Leipzig und Jahresbeste, 19,54 Meter. Er ist als einziger deutscher Kugelstoßer bisher in diesem Sommer über der 20-Meter-Marke geblieben. Und hätte sich bestimmt sehr über den Titel gefreut, aber so kam es nicht. Und wir machen natürlich das Podest noch komplett. Bronze ging an den U23-Europameister Tizian Lauria vom VfL Sindelfingen 1929. Er war der Vorjahreszweiter und ja, 3 Medaillengewinner, alle trainieren in Stuttgart. Ich glaube, da wird auch noch ordentlich gefeiert.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit dem Dreisprungfinale der Frauen. Hier sicherte sich Kira Wittmann aus Hannover mit einem Sprung über 13,47 Meter den Titel vor der Berlinerin Sarah-Michelle Kuttler, die 13,36 Meter Dreisprung erreichte. Und die Bronzemedaille ging hier mit einer neuen Season-Best an Anna Kesserling. Und damit sind wir auch mit den Finals vom Samstag durch. Wir hatten es am Anfang ja schon angesprochen, am Samstag Top-Bedingungen in Braunschweig. Aber jeder, der die ein oder andere Wetter-App auf dem Handy hat, hat wahrscheinlich auch eine Unwetterwarnung als Message da drauf bekommen. Denn in der Nacht sind ja schwere Unwetter über Deutschland rübergezogen und ein Regengebiet hat sich ja über der Mitte Deutschlands breit gemacht. Dementsprechend zum einen, ja ich glaube fast Dauerregen am Sonntag in Braunschweig und auch mindestens 10 Grad weniger an Temperaturen. Also wie haben sich denn unter diesen Bedingungen die Speerwerferinnen geschlagen?
Ich würde sagen, ganz okay. Die haben wirklich das Beste draus gemacht. Es gibt ja so ein paar Disziplinen, die darunter mehr gelitten haben und andere weniger. Im Speerwurf war es so, dass Christine Hussong, die EM-Vierte, von der Konkurrenz im letzten Durchgang nochmal richtig unter Druck gesetzt worden ist. Die rutschte zwischendurch sogar nur auf Rang 3 und wurde da verdrängt. Und der Druck scheint sie aber richtig gepusht zu haben, denn die konnte nochmal richtig einen draufpacken in ihrem allerletzten Versuch. 60,53 Meter, damit der einzige 60-Meter-Wurf der Konkurrenz und der deutsche Meistertitel für sie. Auf Rang 2 dann Alissa John vom SC Magdeburg mit 59,59 Meter. Das war so eine kleine Überraschung, würde ich sagen, in diesem Teilnehmerfeld. Persönliche Bestleistung im DM-Finale geworfen. Sie ist ja auch die U20-WM-Teilnehmerin von 2022 und die feuerte den Speer da im letzten Durchgang nochmal richtig, richtig weit. Fast 2 Meter mehr als bei ihrer bisherigen persönlichen Bestleistung. Und ja, die hatte sie im Rahmen der deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle-Saale erzielt. Freut sich auf jeden Fall jetzt über Silber. Dritte war dann Julia Ulbricht vom 1. LV Rostock. Ebenfalls neue persönliche Bestleistung von 57,94 Metern. Dann springen wir einmal im wahrsten Sinne des Wortes vom Speerwurf zum Hochsprung rüber. Wie sahen denn da die Ergebnisse der Frauen aus?
Ja, da würde ich sagen, es ist die Saison der Imke Onnen, denn Imke hat diesem Jahr schon wirklich viele sehr, sehr starke Wettkämpfe abgeliefert und so war es im Prinzip auch zu erwarten, dass es hier in Braunschweig ein Top-Ergebnis für sie wird. Imke holte sich hier mit 1,88 Meter den deutschen Meistertitel Knapp dahinter mit 1,85 Meter Johanna Göring von SV Salamander Kornwestheim und eine weitere Favoritin, Christina Honsel. Sie hatten wir natürlich auch mit auf dem Schirm. Sie kam ebenfalls mit 1,85 Meter auch auf Platz 2 und somit kein dritter Platz. Auf dem vierten Platz mit 1,78 Meter Anna-Sophie Schmidt vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Dann vom Hochsprung zum Hammerwurf der Männer. Wie sah es denn da aus, Lynn?
Ja, die Hammerwerfer litten richtig unter dem Wetter. Also einige Werfer, die kamen in dem Wettkampf durch den nassen Ring sogar zu Fall. Das war super schwierig. Und gerade im Hammerwurf, das ist ja auch eine der eher gefährlicheren Disziplinen, würde ich sagen. Wenn man so einen Hammer abbekommt, das geht echt nicht gut aus. Wir schauen einmal auf die Ergebnisse. Nachdem Merlin Hummel ja in Rom 79,25 Meter geworfen hatte, unterlag er jetzt im Regen Sören Klose von der Frankfurter Eintracht, dem neuen deutschen Meister. Merlin Hummel hat im Anschluss noch ein bisschen versucht, seine Leistung zu erklären. Er meinte, er befindet sich gerade im Aufbau für Olympia und seine Muskeln sind noch nicht so schnell. Hat auf jeden Fall nichts genützt. Sören Klose, neuer deutscher Meister, der war ja in Rom noch an der Qualifikation gescheitert, scheint das aber ganz gut verkraftet zu haben. Also er sammelt nochmal richtig wichtige Punkte für das Ranking im Hinblick auf die Olympischen Spiele, da er ja im Gegensatz zu Merlin Hummel die Olympianorm von 78,20 Meter noch nicht geworfen hat. Sören Klose warf in diesem Finale dann dreimal über die 75 Meter und jeder dieser drei Würfe hätte auch zum Titel gereicht. Im letzten Versuch hat er nochmal seinen allerbesten rausgehauen, 75,70 Meter und Merlin Hummel landete dann knapp dahinter bei 74,37 Meter aus dem allerersten Versuch. Die beiden trugen ihr Duell mehr oder weniger alleine aus. Dahinter Bronze, fast 10 Meter weniger mit 65,44 Meter ging an den zweiten Frankfurter, Christoph Gleixner. 14 Zentimeter vor Torben Schaper, also da wurde es nochmal richtig eng, aber die zwei vorne, die haben sich wirklich deutlich abgesetzt.
Dann habe ich eigentlich hier auf meinem Zeitplan Stabhochsprung der Männer stehen. 12.55 Uhr war die ursprüngliche Startzeit, aber aufgrund des Dauerregens in Braunschweig musste das Ganze um sage und schreibe 3 Stunden nach hinten verschoben werden. Während wir diese Podcast-Folge aufnehmen, sind die Männer immer noch im Wettkampf und dementsprechend würde ich vorschlagen, Lynn, lassen wir das Ganze aus und springen in das 800-Meter-Finale der Frauen. Hier mussten wir ja tatsächlich auf eine Favoritin verzichten. Alina Ammann, die deutsche Meisterin aus dem letzten Jahr, konnte ja in diesem Jahr nicht starten. Also wie sah denn das Endergebnis denn ohne sie aus?
Ja, auch das war wieder ein hochdramatisches Finale, denn für Christina Hering war es tatsächlich die allerletzte Chance auf eine Qualifikation für die Olympischen Spiele. Sie hätte quasi die Norm gebraucht, also die DLV-Bestätigungsnorm und den Sieg bei den deutschen Meisterschaften. Im Finale sah es dann so aus, dass sich früh eine Dreiergruppe abgesetzt hat, die dann die Medaillen eigentlich nur noch unter sich ausgemacht hat. Christina Hering war dabei, vorneweg. Dann kam auf der Zielgeraden aber nochmal der Angriff von Malte Kohlberg. Christina Hering letztendlich das bessere Stehvermögen, also Startzielsieg für sie, für die Athletin von der LG Stadtwerke München, 2:02.70. Damit bleibt sie eben hinter der Leistungsbestätigungsnorm vom DLV und der Traum von Olympia ist dann leider bei der DM in Braunschweig geplatzt, obwohl sie die Form wahrscheinlich hat. Die Bedingungen haben es einfach nicht hergegeben. Sie hat im Interview im Anschluss auch nochmal gesagt, dass sie auf jeden Fall nochmal angreifen möchte in dieser Saison, dass sie einfach nochmal allen beweisen möchte, dass sie die Norm für die Olympischen Spiele theoretisch drauf gehabt hätte. Trainiert ja auch in Potsdam in der Gruppe mit Jean-Paul Breda und Alisa Schmidt zum Beispiel. Und ich glaube, dass ihr diese Umstellung auf jeden Fall gut getan hat. Sie konnte es jetzt einfach in dieser Saison leider nicht zeigen. Silber dann knapp dahinter, Malte Kohlberg von der LG Kreis Ahrweiler in 2 Minuten 2,83. Sie ist ja die EM-Fünfte, hatte in Rom gleich zweimal die 2-Minuten-Marke geknackt und ihre PB eingestellt. Ich glaube, die war ein bisschen traurig über Silber, aber ja, letztendlich galt all unsere Aufmerksamkeit natürlich Christina Hering, die jetzt leider nicht zu den Olympischen Spielen fahren darf. Malte Kohlberg wird das verkraften können, weil sie ist bei Olympia in jedem Fall dabei. Und drittplatzierte dann die deutsche U23-Meisterin aus Göttingen letztes Jahr, Lucia Sturm vom TSV Moselufer Lehmen in 2 Minuten 3,69. Das war unser 800-Meter-Finale.
10 Minuten später ging es ja dann weiter mit dem 800-Meter-Finale der Männer. Wie sah es denn da aus?
Ja, das Rennen fing erstmal sehr, sehr langsam an, aber in der zweiten Runde wurde das Tempo dann nochmal gehörig angezogen. Auf den letzten 200 Metern ging es richtig ab. Robert Faken nach 550 Metern an die Spitze gegangen und gewann das Ganze dann auch einfach von vorne weg, 1:48.90. Und damit bereitet er den Doppelsieg vor auf den Unterdistanzen, also 800 und 1500. Er ist in beiden Vorläufen an den Start gegangen und das innerhalb von 30 Minuten hat er 2 Vorläufe absolviert. Also wirklich ein ganz schön hartes Programm bei diesen deutschen Meisterschaften. Den DM-Titel Nummer 1 hat er auf jeden Fall schon mal klar gemacht über die 800 Meter. Zweitplatzierter war dann der Vorjahressieger Luis Oberweg von der LG Göttingen. Der überholte auf der Ziellinie noch den Routinier aus Frankfurt Marvin Heinrich in 1:49.89.
Fast zeitgleich stand ja dann auch das Kugelstoßfinale der Frauen auf dem Plan. Wie sahen denn da die Erstplatzierten aus?
ich würde sagen, sehr souverän. Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim hat das deutlich für sich entschieden. Die hat natürlich auch nochmal mit ihren Konkurrentinnen mitgefiebert und hat im Anschluss aus meiner Sicht nochmal ganz, ganz toll das Wetter eingeordnet. Sie hat einfach gesagt, als Profisportlerin muss man mit diesen Bedingungen umgehen können, den Regen einfach ausblenden können und trotzdem eben performen, weil auf internationaler Bühne kann es genau das Gleiche mal passieren, dass es einfach regnet. Und sie war auf jeden Fall super glücklich über ihre eigene Leistung, hat sehr konstant gestoßen, gleich zweimal über die 19-Meter-Marke, die Olympianorm jetzt mehrfach bestätigt und obwohl sie gerade eben mitten in einem wichtigen Trainingsblock steckt für die Olympischen Spiele. Sie konnte auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr gut an die Bronzemedaille aus den Europameisterschaften in Rom anknüpfen. Dann wiederholte sich das Podium tatsächlich nicht von den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig. Es quetschte sich eine neue dazwischen. Das war Katharina Maisch, die gewinnt Silber mit neuer persönlicher Bestleistung von 18,88 Meter und knackt ebenfalls die Olympianorm. Die liegt nämlich bei 18,80 Meter. Also auch die hat nochmal ganz gute Chancen, sich da qualifiziert zu haben für die Olympischen Spiele. Und auf dem Bronzerang landete dann Alina Kenzel vom VfB Stuttgart mit 18,48 Meter.
Ja, dann schauen wir auf die 400 Meter Hürden der Frauen. Da, als die Starterin vorgestellt wurden, fehlte ein bekannter Name, und zwar Karolina Krawczyk. Sie war an diesem Finale nicht am Start. Auch hier sehr, sehr schwierige Bedingungen, als man die Starterin in den Startblock hat gehen sehen. Regen, Wind, also alles andere als die perfekten Bedingungen für eine gute Zeit. Ich glaube, da war einfach die Prämisse, sich erstens nicht verletzen und zweitens einfach eine möglichst gute Platzierung rausholen. Und das tat am Ende Aileen Demes. Sie kam nach 56,53 Sekunden ins Ziel. Das ist ihr erster deutscher Meistertitel über die Viertelmeile mit den Hürden. Und sie setzte sich ordentlich vom Rest des Feldes ab, denn sie kam fast 2 Sekunden vor der zweitplatzierten Jamila Böhm über die Ziellinie. Platz 3 ging hier in diesem Rennen an Yasmin Amacho vom Garbsener SC, die nach 58,47 Sekunden über die Ziellinie kam. Kurze Zeit später ähnliche Bedingungen, die 400 Meter Hürdenfinals von den Männern. Und das ist ja ähnlich wie bei den Frauen auch ein Bereich, der sich in den letzten Jahren extrem entwickelt hat. Dementsprechend waren in diesem Finale gleich mehrere Sprinter, die eine Bestzeit von unter 49 Sekunden aufweisen können. Emil Agiekum, der Jahresbeste, hatte bereits in diesem Jahr eine beeindruckende Zeit von 48,36 Sekunden aufgestellt. Konstantin Preiss in diesem Jahr 49,42 Sekunden. Und Joshua Abuako in diesem Jahr auch schon mit 48,90 Sekunden am Start gewesen. Dementsprechend, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Finale, weil je nachdem, wie man einfach durch den Hürdenwald kommt, jeder von diesen sich hätte den Titel holen können. Am Ende des Tages war es so, dass Emil Agiekum wirklich extrem stark aus dem Block rausgestartet ist, konnte sich sofort vom Rest des Feldes absetzen, die Technik wirklich flüssig über die Hürden und das tatsächlich bis zur vorletzten Hürde. Da nochmal ein leichter Strauchler. Allerdings hatte er sich da schon so weit vom Feld abgesetzt, dass er mit einer Zeit von 49,25 Sekunden mit doch einem ordentlichen Abstand als erster über die Ziellinie kam. Und in diesem Rennen gab es einen überraschenden zweiten. Ein Name, der eben in der Vorstellung nicht erwähnt wurde. Ove Fischer-Breiholz aus Schwerin, noch ein sehr, sehr junger Athlet, verbesserte seine persönliche Bestzeit um eine Dreiviertelsekunde, kam nach 49,52 Sekunden ins Ziel. Und war dementsprechend wirklich happy über diese Silbermedaille. Auf Platz 3 Konstantin Preiss mit 49,83 Sekunden. Joshua Abuako landete in diesem Rennen auf dem 4. Platz mit einer Zeit von über 49 Sekunden diesmal. 50,12 Sekunden. Ich denke, mit der Zeit wird er an dem heutigen Tag nicht ganz zufrieden gewesen sein. Aber für ihn natürlich in diesem Jahr die Olympischen Spiele der Höhepunkt. Dementsprechend, denke ich, wird er einen Haken dran machen und sich weiter auf die kommende Vorbereitung konzentrieren. Ja, von den 400 Meter Hürdenfinals gehen wir rüber in den Diskuswurfring. Ja, wie sah es denn da aus?
Ja, die Diskuswerfer hatten echt mit diesen schweren Bedingungen zu kämpfen. Da musste der Ring wirklich nach jedem einzelnen Wurf wieder trocken gewischt werden. Ich habe mir aber sagen lassen von den Werfern, dass der Ring trotzdem recht griffig war. Also die hatten ganz gut Halt. Es war eher die größere Herausforderung, den Diskus quasi trocken in den Ring zu befördern. Da haben die Werfer verschiedenste Techniken ausprobiert und die meisten haben einfach den Diskus dann quasi unter das Trikot gesteckt, um ihn irgendwie in den Ring zu bekommen. Der Sieg ging an Clemens Prüfer vom SC Potsdam, ist ja auch schon deutscher Winterwurfmeister geworden. Das heißt, er holte sich den 2. Titel in diesem Jahr, darf sich nun auch deutscher Freiluftmeister nennen. Mit 65,95 Metern, damit das Olympiaticket ganz, ganz sicher eingeheimst. Und der sagte im Interview später, dass er mit dem Regen quasi überraschend gut klarkam. Also der war echt zufrieden mit seiner Leistung und hat das ganz gut weggesteckt. Silber ging dann an den deutschen Meister aus dem vergangenen Jahr. Der musste sich dann aber eben mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Henrik Janssen vom Sportclub Magdeburg, 64,34 Meter. Auch er wird sicher bei Olympia mit dabei sein. Und Bronze dann an Daniel Jasinski, TV Wattenscheid, 62,17 Meter. Wir gehen aber trotzdem noch ein bisschen weiter. Mika Sosna von der TSG Bergedorf, in diesem Jahr schon 68,96 Meter geworfen. Bei der DM aber leider nur knapp über 61 Meter. Ich denke, er wird trotzdem bei Olympia mit dabei sein, denn drei Tickets haben wir ja zu vergeben. Und aus hessischer Sicht natürlich noch auf Platz 5, ein ganz toller fünfter Platz für Marius Karges. Ja, vom Infield ging es dann wieder zurück auf die Stadionrunde. Da wurde die Übergangszeit ganz gut genutzt, um einmal die Hürden wegzubauen. Und wir schauen auf die 400-Meter-Finals.
Ja, und da hätte es, glaube ich, so ein kleines Novum geben können, denn die Wahrscheinlichkeit war gar nicht allzu gering, dass alle drei Medaillen in einer Trainingsgruppe landen, und zwar in der von Sven Buggel, denn mit im Finale waren Skadi Schier, Alisa Schmidt und Luna Buhlmann, alle drei ja in der Berliner Trainingsgruppe, alle drei in diesem Jahr extrem stark. Skadi Schier, die Vorjahressiegerin, ist hier extrem stark angegangen. Er hat schon auf den ersten 50 Metern die Läuferin vor sich eingeholt. Aber auf der Außenbahn, auf Bahn 7, Alisa Schmidt, ist ähnlich stark angegangen. Also die beiden kennen sich natürlich aus den Trainingseinheiten, sie kennen sich aus Wettkämpfen und sie kennen die Rennmodelle. Dementsprechend, Alisa war vorgewarnt, auch ähnlich schnell angegangen. Und so war es doch im Kurvenausgang zur Zielgerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Alisa Schmidt, Skadi Schier und auch Mona Meyer aus Regensburg, die da ähnlich stark angegangen ist. Es war dann ein wirklich harter Fight bis auf den letzten Meter, den dann am Ende Skadi Schier für sich entscheiden konnte. Sie kam nach 52,36 Sekunden ins Ziel, knapp vor Mona Meyer, die nach 52,55 Sekunden ins Ziel kam, dicht gefolgt von Alisa Schmidt, die nach 52,70 Sekunden die Ziellinie überquerte. Luna Buhlmann auf Platz 4 auch noch dicht dahinter mit 52,77 Sekunden. So hat es dann nicht ganz geklappt mit dem Medaillentrippel hier über die 400 Meter bei den Frauen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, insgesamt für diese Trainingsgruppe ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Und bei den 400 Metern der Männer sah es dann ähnlich aus wie bei den 400 Metern der Frauen. Hier ging der jahresschnellste Jean-Paul Bredau, ähnlich wie Skadi Schier, die ersten 150 Meter extrem schnell an, konnte das Tempo auch hinten raus und auch die Technik extrem gut halten und hatte damit einen wirklich ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Er kam hier nach 45,67 Sekunden ins Ziel. Platz 2 ging an Fabian Dammermann aus Osnabrück. Er überquerte die Ziellinie nach 46,34 Sekunden vor Manuel Sanders, der sich heute die Bronzemedaille holte mit einer Zeit von 46,43 Sekunden. Blicken wir rüber zu den 1500 Meter Finalläufen der Frauen und der Männer. Lynn, wie sah es denn da aus?
Wir fangen mal mit den Frauen an. Da hat Svenja Sommer von der Frankfurter Eintracht sich in den Dienst von Nele Wessel gestellt. Und die hatte gleichzeitig noch Vera Coutelier im Gepäck. Da ging es vor allem nochmal darum, eine schnelle Zeit zu laufen im Hinblick auf die Olympischen Spiele, auf das Ranking. Und dieses Trio war es dann auch, das von Beginn an wirklich eine Lücke gerissen hat. Letztendlich Siegerin über 1500 Meter Vera Coutelier vom ASV Köln in 4 Minuten 12,60. Konnte da auf der Zielgerade noch Nele Wessel bezwingen in 4 Minuten 12,82. Und wir machen das Podest natürlich noch komplett. Auf der Schlussgeraden konnte Verena Meisel vom TV Wattenscheid den Zweikampf gegen Elena Burkhardt noch für sich entscheiden. 4 Minuten 14,56 ihre Zeit. Und genauso spannend ging es aber auch weiter dann bei den 1500 Metern der Männer. Ähnlich wie bei den Frauen, Maximilian Feist hat da sich mehr oder weniger geopfert, hieß es im Livestream. Der hat das Rennen richtig schnell gemacht und an seinen Fersen hing eben die ganze Zeit Marius Probst. Das war auch das erwartete Duell Probst gegen Faken, wie schon im letzten Jahr. Und es lief auf ein super enges Finish hinaus. Also Seite an Seite sind die beiden die Zielgerade runtergesprintet. Mit dem besseren Ende für Robert Faken vom SCD HFK Leipzig. 3 Minuten 37,91 und damit Doppelgold. Der hatte ja auch schon Gold über 800 Meter gewonnen. Und dann kurz darauf nochmal über 1500 Meter ein Wahnsinnsprogramm. Ich denke, der ist gut vorbereitet auf die Olympischen Spiele und auf möglicherweise mehrere Runden, die er da laufen wird. Zweitplatzierter dann Marius Probst vom TV Wattenscheid, 3 Minuten 37,96, also nur 500stel dahinter. Der muss noch abwarten, wie jetzt die internationale Konkurrenz sich nochmal in Form bringt und kann gegebenenfalls noch übers Ranking sich qualifizieren für die Olympischen Spiele. Das steht jetzt aber noch aus. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein und die Daumen drücken. Und drittplatzierter dann Marc Tortell vom Athletics Team Karben, 3 Minuten 39,21. Der konnte da Benne-Christian Andersen noch in Schach halten. Den werden wir auch am kommenden Wochenende nochmal bei den deutschen Jugendmeisterschaften sehen.
Aber Lindy, wie sah es denn im 3000 Meter Hindernislauffinale der Frauen aus?
Das war ja das ganz, ganz große Highlight, glaube ich, der deutschen Meisterschaften. Deshalb ganz bewusst ans Ende dieser Meisterschaften gesetzt. Und es wurde der erwartete Dreikampf, unter anderem mit dabei Vize-Europameisterin aus Rom, Gesa Krause, jetzt knapp ein Jahr, nachdem sie ihr Töchterchen Lola zur Welt gebracht hat. Dann außerdem Olivia Gürt, die U23-Europameisterin von 2023 über 3000 Meter Hindernis. Und mit dabei Lea Meyer, die EM-Silbermedaillengewinnerin aus München 2022. Es war ein unfassbar knappes Rennen. Letztendlich mit dem besseren Ausgang für Olivia Gürt vom Silvesterlauf Trier in 9 Minuten 45.01. Das ist ihr erster DM-Titel, zumindest in der aktiven Klasse. In der Jugend hat sie ja schon einige gesammelt, aber jetzt bei den Aktiven der allererste. Und die hat auf den letzten Metern einfach nochmal ihre Sprintstärke unter Beweis gestellt. Gesa Krause vom gleichen Verein, ebenfalls Silvesterlauf Trier in 9 Minuten 46.12. Knapp dahinter, die hätte natürlich auch wahnsinnig gern gewonnen. Ihr war der Ausgang, glaube ich, nicht so ganz lieb. Sie hätte sich gewünscht, da Gold mit nach Hause zu nehmen, aber die Konkurrenz, und das hat sie auch genauso eingeordnet, ist in diesem Jahr einfach pfeilschnell, und sie hat es hinterher auch das ambitionierteste DM-Finale, das es je gegeben hat, genannt, und ich glaube, damit hat sie absolut recht. Drittplatzierte dann Lea Meyer vom TSV Bayern 04 Leverkusen in 9 Minuten 48,53. Die konnte auf den letzten 200 Metern einfach nicht mehr mithalten. Hat nochmal versucht, da in der Lücke zwischen Gesa und Olivia irgendwie hindurchzuschlüpfen. Aber die haben natürlich dicht gemacht. Das sind auch Läuferinnen mit Köpfchen. Und ja, deshalb konnte sie da leider nicht mehr eingreifen in den Kampf um Gold. Ein ähnlich spannendes und emotionales Finale haben wir im Weitsprung gesehen. Die Springerinnen hatten ja besonders unter dem Wetter zu leiden. Erzähl uns doch mal, wie es da ausgegangen ist.
Ja, und das Weitsprungfinale der Frauen, das war tatsächlich dramatisch und hatte auch extrem unter den äußeren Bedingungen zu kämpfen gehabt. Ruth Hildebrand hatte sich im Warm-up verletzt. Ich hoffe, nicht allzu schwer. An dieser Stelle erstmal gute Besserungen an sie. Michaela Sani ist durchgelaufen, hat den Wettkampf dann abgebrochen, um höchstwahrscheinlich nichts zu riskieren. Laura Kell-Müller ist gestürzt, 5,70 Meter. Könnte ich mir vorstellen, dass da unter den Springern auch so ein Stück weit ein mulmiges Gefühl ja mitgesprungen ist beim Anlauf, weil ich glaube, bei diesen Bedingungen und wenn man weiß, dass das Absprungbrett da eine gewisse Rutschigkeit mit sich bringt, dass das Ganze nicht ohne ist und dass man verletzungsfrei aus einem Wettkampf rauskommt, immer die oberste Prämisse ist. Von diesen Ängsten unbeeindruckt blieb die Königsteinerin Maryse Losulu. Sie gewann die deutschen Meisterschaften im Weitsprung der Frauen mit einem Bestwert von 6,48 Meter, dicht gefolgt von Libby Buda vom TSG Bergdorf, die an diesem Nachmittag 6,41 Meter weit sprang. Beiden gleich mit der Frankfurterin Marlin Staveno, die ebenfalls 6,41 Meter weit gesprungen ist, allerdings erst in einem späteren Versuch. Die beiden natürlich nicht das, was wir in den letzten Wochen in diesem Jahr gesehen haben. Aber wie gesagt, die Bedingungen waren alles andere als hervorragend. Und ich glaube, für alle Athletinnen war verletzungsfrei aus diesem Wettkampf kommen der wichtigste Punkt.
Ja, Maryse hat es am Ende auch nochmal beim ZDF im Interview ganz gut eingeordnet. Die sagte auch, man hat da einfach immer so ein mulmiges Gefühl, wenn man eben anläuft mit höchster Geschwindigkeit und dann auf ein Brett trifft, das eben möglicherweise komplett rutschig ist. Und wenn man davor schon einige Athletinnen gesehen hat, die weggerutscht sind, die zu Fall gekommen sind oder die sich ganz schwer verletzt haben, dann ja, läuft man da, glaube ich, nicht so ganz an und ist sich da vor allem nicht so ganz sicher beim Absprung. Deshalb absolut verständlich, dass die Weiten vielleicht nicht das sind, was wir erwarten. Aber ich bin erstmal froh, dass wir da weitestgehend durchgekommen sind.
Ich sehe das genauso wie du, und damit würde ich sagen, belassen wir es bei dieser Zusammenfassung der deutschen Meisterschaften 2024. Für mich als Kurzsprinter, ich glaube, man konnte es hören, waren es wirklich sehr, sehr aufregende Meisterschaften. Wie ist denn so dein Blick auf so einen Rekord über die 100 Meter? Also aus Sicht einer Langstreckenläuferin, nimmt dich das auch so mit wie mich? Oder du hast es eben schon angesprochen, das 3000 Meter Hindernisfinale der Frauen war dein Highlight. Wie ist das so dein Blick auf die Dinge?
Also ich habe es natürlich mitbekommen und auch verfolgt und mich auch wahnsinnig gefreut für Owen Ansah, vor allem auch aus meiner Sicht. Der kommt ja aus einer sehr, sehr langen Verletzungszeit, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dass der jetzt einfach wieder zurück ist auf nationaler und internationaler Bühne, freut mich für ihn wahnsinnig. Trotzdem bleibe ich dann doch eher bei den Mittel- und Langstrecken, vor allem Doppelgold für Robert Faken oder auch eben die 3000 Meter Hindernisse. Das waren dann eher so meine Highlights.
Deswegen ist es wunderbar, dass wir so zwei Blickwinkel mit in unsere Sendung einbringen. Ja. In diesem Sinne, Lynn, dich kann man sehen und hören in der kommenden Woche bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Mönchengladbach, richtig?
Ganz genau. Das Ganze wird ja dieses Mal in einer neuen Kombination ausgetragen. U18 und U23 zusammen in Mönchengladbach. Freitag geht's los, ich glaube ungefähr 15 Uhr. Da seid ihr alle herzlich eingeladen, wieder reinzuschalten. Und dann einige Wochen später noch die U16 und U20 gemeinsam. Das ist mal ein neues Experiment, auch wieder 3 Tage lang am Stück. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Lynn, und wir sehen und hören uns spätestens bei den Olympischen Spielen. Ist ja auch nicht mehr lange bis dahin. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Nachmittag und bis bald.
Danke gleichfalls. Ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.